Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 578. Mein Name ist René und wir machen diese Woche eine kurze und retro-mäßige Ausgabe. Retro, weil Frau Alex ist da.
Oh, Nabend. Das ist ja wie in Folge 3.
Genau, weil es ist auch ziemlich exakt wie in Folge 3, weil es ist sonst keiner da. Man lässt uns allein, ob das nachher gut oder schlecht ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das dürft ihr da draußen dann bitte gerne im Nachgang in den Kommentaren entscheiden. Und kurze Folge, weil ich habe mir eine Männergrippe eingefangen. Ich habe bislang sehr wenig Mitleid bekommen. Auch da hätte ich gerne Mitleidskommentare irgendwo. Mindestens einen.
Wo macht man das denn heute?
Mit den
Wo
Kommentaren.
Kommentiert man uns denn?
Du kannst auf YouTube kommentieren. Ihr könnt auch gerne uns noch nach wie vor Dinge bei diesem Twitter schicken. Die werden wir nicht so unbedingt lesen. Bei Spotify gibt es auch mittlerweile Kommentare und bei uns auf der Webseite.
Was ist denn mit unserer Blue Sky-Initiative geworden? Die ist gestockt, ne?
Ja, die ist. Das AdBlue ging uns aus und dann ist die, ist die auf halber Strecke verdingst. Ja. Aber ich glaube, die meisten schreiben mittlerweile Kommentare bei YouTube und ich lese die auch und drücke dann da fleißig auf Herzchen und schreibe Antworten und so und ja. Und wenn wir schon dabei sind, kurze Werbung, wenn ihr schon auf YouTube seid und da kommentiert habt und diese Folge gehört habt, nochmal der Hinweis. Ich war letzte Woche beim Rasenfunk zu Gast mit einem kurzen Schwerpunkt auf die Eintracht. Wir haben wenig über aktuelle Spiele gesprochen, also wenn ihr da jetzt nicht so unbedingt Bock drauf habt, war allerdings auch vor dem Bremen-Spiel, aber ne, wir haben wenig über die aktuellen Spiele gesprochen, sondern generell so Situation der Eintracht und Fans und so ein bisschen drumherum, also kann man glaube ich auch ganz gut jetzt immer noch hören und von daher die Empfehlung, wenn ihr da eh gerade unterwegs seid, dann könnt ihr da auch nochmal vorbeischauen und euch das gute Stück anhören, anschauen, geht so ein bisschen über eine Stunde. Yes, yes, yes. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr bitte gerne zurückkommen auf unsere Webseite. Da findet ihr nämlich auf der Support-Seite alle Informationen, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Und wer weiß, ob das noch notwendig wird, weil der ein oder andere ist die Woche in London unterwegs. Ich weiß nicht, wen wir dann eventuell da freikaufen müssen, aber schauen wir mal. Bevor wir über London und Tottenham sprechen, Alex, wie viel Lust hast du, über Bremen zu sprechen?
Wann war das? Ich muss da kurz im Tiefschlaf gewesen sein.
Ja, du warst nicht die Einzige, die im Tiefschlaf war. Bevor wir über Bremen konkret und die Niederlage sprechen, mal die generelle Frage. Welche Formen von Niederlagen sind für dich denn einfacher zu verkraften? Die, wo es ganz knapp wird und man irgendwie einfach so, war halt irgendwie ein geiles Spiel, aber am Ende blöd? Oder die, wo man von vornherein irgendwie feststellt, so, okay, heute haben wir null Chance?
Boah, was eine Frage.
I know.
Nee, ich glaube so Sachen gegen Bremen. Also prinzipiell kann ich keine Niederlage gut verkraften.
Das ist schon mal gut.
Aber wenn wir, keine Ahnung, ne? Also mal als Beispiel, als wir damals in der Euroleague ausgeschieden sind mit 2 Unentschieden. So, da war ich trotzdem stolz auf die Mannschaft, stolz auf das, was wir erreicht haben.
Ja.
Dass wir in die K.O.-Phase überhaupt eingezogen sind. So. Und dann habe ich auch Bock, am nächsten Tag mir noch irgendwelche Berichte anzugucken, in die Details zu gehen, mir vielleicht so eine Spielszene nochmal anzugucken, um besser zu verstehen, was passiert ist. Bei so Spielen wie gegen Bremen, ich kann am nächsten Tag, selbst wenn ich nur durchseppe und da kommt zufällig gerade der Doppelpass, ich muss so schnell wie möglich darunter. Ich will einfach zu diesem Ganzen, ich will, dass niemand zum Thema Fußball irgendwas sagt. Ich will noch nicht mal mehr Ergebnisse von anderen Plätzen hören, weil egal, ob die für uns sind oder gegen uns sind, mich fuckt dann alles ab.
Geht dir das auch so, dass das dann noch so ein paar Tage nachhaltet?
Ja.
Also ich könnte mich heute immer noch fürchterlich über dieses Bremen-Spiel aufregen. Weil es mich einfach unwahrscheinlich nervt, aber wenn es, wie du schon sagst, wenn es einfach so was war, wo man einfach gut mitgehalten hat, aber am Ende der Gegner so ein Funken besser war,
ja, wobei,
da kann ich dann auch relativ schnell nach vorne gucken wieder.
Ja, ich überlege gerade nach einem passenderen Beispiel, ne? Weil ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen mir das schön geredet, ja, weil wir sind zwar ausgeschieden, aber mit zwei Unentschieden so. Das war noch keine Niederlage. Was mir als anderes Spiel eingefallen ist, ist mal so ein richtig geiles Abendspiel 3-3 gegen Dortmund. War auch ein grandioses Spiel.
Auch keine Niederlage?
Aber genau, ich versuche gerade nach einer Niederlage zu überlegen, wo ich mir denke, naja, ja, nächste Mal wieder. Also, weil auch, ne, gegen Bayer und Bayern sind wir sang- und klanglos untergegangen. Hm. Da wollte ich am nächsten Tag auch nichts mehr hören. Also ich überlege gerade wirklich nach einer Niederlage, wo ich sag, naja, gut. Hm. Also das mag mal in so einer Situation sein, wo es um nichts geht. Oder wo wir noch am Anfang der Saison stehen, ne, da bin ich vielleicht emotional noch nicht so tief in dem Thema drin, aber gerade im Moment, naja, ich weiß, ich glaube, Niederlagen fucken mich immer. Oder beziehungsweise, ich kann mich an keine Niederlage erinnern, wo ich mir denke, ach, guck mal, was ein geiles Spiel wir gemacht haben. Trotzdem verloren, aber war das geil. Hm. Ich glaube, das taucht in meiner Welt nicht auf.
Ist wahrscheinlich jetzt in jüngster Vergangenheit, auch gerade wenn man jetzt die Entwicklung der Eintracht im Hinterkopf automatisch hat, noch ein Ticken schwerer, da irgendwie eine Niederlage dann doch noch was Positives abzugewinnen. Weil entweder ist es halt wirklich einfach wieder so ein trottliger Kellnermoment. Es ist gegen irgendwie mit Konkurrenten, wo du dir auch irgendwie dich ärgerst, dass du da die Punkte hast liegen lassen. Oder es ist halt gegen die Spitzenreiter, wo du halt vorgeführt bekommst, dass du eigentlich gerade null Chance hast. Alles ist irgendwie so ein bisschen doof. Was ich mich aber im
Gegenzug auch frage, wenn du schon so auf das Thema, wie ist es denn nach einem Sieg? Also vielleicht neigen wir ja auch dazu, diese Siege zu krass zu euphorisieren, ne? Weil jetzt zum Beispiel,
wenn wir hier schon mal Siege euphorisiert hätten in diesem Podcast, hallo?
Sind wir ja auch gar nicht für da, ne? Wir sind ja für sachliche Berichterstattung.
Entschuldigung.
Ja, wenn Sie journalistisch hochwertigen Content sehen wollen, kommen
gehen
Sie nicht zu
gehen
uns.
Gehen Sie weiter.
Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Sendungstitel incoming. Hier gibt es nichts zu sehen.
Ja, stimmt ja genau. Auch. Wir machen ja Audio-Podcast. Aber
so sieht's
richtig
aus. Nee, aber, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal Stuttgart wieder angucken. Die erste Viertelstunde, ich will es jetzt auch nicht zu dramatisieren, aber hat uns Stuttgart schon, jetzt nicht sagen überrannt, aber Mühe gemacht.
Sie waren schon gut, kann man neidlos sagen.
So, ja. Dann ist es ja auch nicht so, als hätten wir dann die Sterne vom Himmel gespielt. Dann kassieren die eine rote Karte, wir vergeben 800 Millionen Torchancen und gewinnen dann halbwegs glücklich das Spiel noch, weil irgendwann doch mal einer reinfällt. So.
Ja.
Und danach denken wir, geil, wir haben unsere Krise überwunden.
Ja.
Die wir Anfang des Jahres hatten und jetzt geht's steil bergauf.
Ja, es ging weniger um die Krise Anfang des Jahres. Okay.
Ja, die hielt ja an bis. Also.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen was wir einfach vielleicht auch lernen müssen zu akzeptieren. Wir haben eine im Schnitt 12-jährige Mannschaft. So, ne? Also super jung.
Mhm.
Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass da nicht jeder Spieltag gleich läuft.
Aber das ist ja eine Diskussion, die hatten wir, wann habe ich die denn geführt und mit wem? Ich glaube, die hatte ich mit Marvin und ich glaube auch mit Dennis. Vor gar nicht allzu langer Zeit, also in einer der letzten 2-3 Folgen muss es gewesen sein, wo wir diese Diskussion auch schon hatten. Und ich bin auch der Meinung, ich finde es auch ähnlich wie du, müssen wir akzeptieren, dass da diese Schwankungen drin sind und dass diese Ausschläge in diesen Schwankungen halt einfach nur aufgrund der vielen jungen Spieler wahrscheinlich einfach größer ist. Wenn du halt einfach erfahrenere Spieler hast, dann hast du diese Ausschläge auch, aber sie sind halt von den Differenzen nicht so groß, aber auch ein erfahrener Spieler hat mal einen guten Spieltag und mal einen schlechten Spieltag, das wirst du immer irgendwie haben. Das ist wahrscheinlich einfach nur bei jungen Spielern irgendwie dann, wie gesagt, einfach die Differenz ist größer. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir immer und auch am Anfang der Saison gesagt haben, da wird es auch mal diese saure Gurkenzeit geben, die muss halt auch irgendwie drin sein. Ja, und die kommt halt dann jetzt auch und dann müssen wir da halt auch irgendwie durch, ist halt blöd. Das ist halt jetzt wieder so ein bisschen mit diesen saure Gurkenspielen zum Ende der Saison ist, wo halt diese Liga auch gerade einfach unwahrscheinlich eng beieinander ist und dass du halt unglücklicherweise dann vielleicht auch gerade durch solche Situationen noch Mannschaften wieder anfängst, mit in diese Thematik mit reinzuholen, die halt eigentlich vorher nichts mit dazu zu tun hatten. Ne? Bremen war vorher schon ein gutes Stück weg von diesen internationalen Plätzen. Jetzt sind die da halt auch wieder bis auf ein paar wenigere Punkte rangerückt. Also,
naja, aber das ist ja so ein bisschen auch, ne? Also da mache ich mir gar nicht so krasse Sorgen. Das ist so ein bisschen auch ein Schema, was sich im letzten Jahr schon durchgezogen hat. Ich meine, guck dir auf einmal an, spielt Heidenheim international, die sich eine Woche vor Ligaschluss gefeiert haben, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Und das liegt halt einfach daran, dass diese Schwankungen bei allen Mannschaften da sind. Also bei allen minus Bayern, Klammer eventuell mal Bayern noch ein bisschen aus. So, die zwei, die spielen da vorne ihr eigenes Ding und alles, was danach kommt, ist einfach diesen krassen Schwankungen unterlegen. Also Leipzig hatte dieses Jahr auch Formen, die sind hinterweltlich, über Dortmund gar nicht zu sprechen.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, die Schwankungen, wenn man jetzt mal so unsere Tabellenplatzierungen anguckt, die sind ja auch schon relativ stringent, ja. Also wir waren
genau,
von,
aber da sind unsere Schwankungen
bis
noch
zum
relativ normal, ne?
Ja.
Also oder ja, nicht normal, aber die sind da noch relativ sanft. Also andere verkacken es halt richtig. Und das ist so ein bisschen auch unser Glück, weswegen wir da oben mitspielen, weil die anderen halt auch einfach zu doof sind, um einfach mal eine Chance zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, was mir am Ende des Tages halt, das macht's mir halt nochmal so schwer, ne? Also du hast Samstagabend, 18:30, viele Spiele schon gelaufen, alles bis dahin gut für uns gelaufen. Geiles Wetter, Anpfiff, mega Choreo, die war richtig, richtig geil. Und in dem Moment habe ich mir schon gedacht, ah, verdammt, wenn es so geil ist, wird's meistens scheiße. Ja. Und das war halt, ne, also eigentlich hat auch wieder sehr viel für uns gespielt. Mainz nur ein Unentschieden geholt, die konnten damit, egal was wir machen, nicht an uns vorbeiziehen, so. War alles halbwegs im grünen Bereich. Ja. Ja gut, das Spiel war erst Sonntag, aber ja, ich glaube, das ist es halt auch, was mich immer so brutal dann auf den Boden schmeißt, wenn du dir halt denkst, so, guck mal, ist alles angerichtet, gibt nur einen kleinen Schritt, den wir jetzt machen müssen, und zwar 90 Minuten einfach auf 110% spielen, so, und dann guckst du dir halt so die erste halbe Stunde an und denkst dir, ey, es kann doch nicht sein. Warum sind wir immer einen Schritt langsamer? Warum sind wir für jeden Zweikampf zu spät? Warum kommen wir in kein Kombinationsspiel rein? Warum ist immer ein Bremer Fuß dazwischen? Und das ist halt so, dass ich versteh's nicht.
Ja, es wirkte fast so ein bisschen, als wenn irgendwie man gerade in der Mitte von so einer Serie von englischen Wochen steckt. So von der Art und Weise, ne? Man hatte so diese Trägheit, diese, man war nicht gedankenschnell, du hattest immer so das Gefühl, man muss einen Moment zu lange überlegen. Aber eigentlich hatten wir doch eine komplette Woche, um uns auf dieses Spiel vorzubereiten. Also eigentlich waren die Spieler doch auch durchaus ausgeruht.
Na, und vor allen Dingen, ne, ihr habt es letzte Woche noch gesagt, ach, hier Länderspielpause, man hatte das Gefühl, dass es richtig gut getan hat. So, das tut ein Spiel gut. Vielleicht haben wir das Spiel auch einfach zu überbewertet, zu positiv gesehen. Ja, und vielleicht würde auch ein Dino Topmöller jetzt sagen, ja, und genauso siehst du dieses Spiel gegen Bremen zu negativ, aber ich kann dem halt leider nichts Gutes abgewinnen. Das einzig Gute, was ich dem abgewinnen kann, ist, dass es eventuell ein Dämpfer zur richtigen Zeit war, der nicht mehr verursacht hat wie einen großen Herzschmerz bei mir und vielleicht ein blaues Auge für die Eintracht. Aber nochmal so ein Hallo-Wach-Moment vor Tottenham, der gezeigt hat, Leute, wenn ihr nicht jedes Mal über eure eigentliche 100%-Linie hinausgeht, wird's gegen egal wer da kommt, einfach zu schwer.
Ja.
Redefläche.
Aber die Frage ist ja, braucht es so ein Dämpfer oder so ein Hinweis eigentlich? Weil wir haben viele junge Spieler, aber auch die haben doch auch ein gewisses Interesse dran, am Ende des Tages da was zu holen. Und du siehst, wo du in der Tabelle stehst und dass es halt einfach eng ist. So, brauchst du denn dann eigentlich als Fußballer, der am Ende des Tages auch gerne irgendwie möglichst weit oben mit der Mannschaft stehen will, tatsächlich diesen Hinweis da noch?
Na, ich glaube schon. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie den Hinweis brauchen, das sehen die schon alles. Aber ich glaube, ich meine, das sind halt auch ganz normale Menschen wie du und ich, die sich von uns schon mal in dem Maße unterscheiden, dass sie deutlich mehr Talent haben, aber auch einen größeren Ehrgeiz haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei denen die ganz normalen Mechanismen greifen. Ne? Also wenn du in der Saison deine 50 Spiele hast, dann schleicht sich irgendwann, ist nicht jedes Spiel mehr besonders. Und da ist nicht jede Vorbereitung auf so ein Spiel. Ne? Also klar, manchmal kann der Trainer schafft's, die Mannschaft nochmal besonders heiß zu machen, aber das so eine Rede kannst du auch nicht alle 3 Tage halten. So, dann kriegst du vorher Videoszenen zusammengeschnitten, die dich emotionalisieren sollen. Wenn du die alle 3 Tage siehst, dann ist das aber auch deine Normalität. So, und wenn du den Rest der Saison schon auf Platz 3 standest, dann ist das auch deine Normalität. Ne? Und dann bist du nicht mehr in dem Kampfesmodus, in dem du vielleicht am Anfang warst. Und ich glaube, das ist so ein ganz normaler psychologischer Effekt, der sich einschleicht. Und den gibt's bei mir in meinem ganz normalen Job genauso, wenn es da gut läuft, ne, dann kann man die Kaffeepause auch schon mal 5 Minuten länger machen. Also ich glaube, das ist einfach was ganz Menschliches, was dann passiert. Und das haben die, glaube ich, in nicht so einem großen Maße wie so ein Otto-Normal-Mensch, der nicht so einen übertriebenen Ehrgeiz hat. Aber ich glaube, dass das trotzdem da auch ist. So. Und dann hast du halt schon im Kopf, dass du jetzt 2-mal Highlight-Spiele gegen Tottenham hast.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch, dass das dann schon bisschen vorwegstrahlt, dass du halt weißt, dass da jetzt diese K.O.-Spiele kommen gegen einen Gegner, der dann auch nochmal irgendwie eine andere Strahlkraft irgendwie hat. Ja.
So, und es wird ja mittlerweile auch schon relativ offen, zumindest medial darüber gesprochen, dass die Eintracht schon auch eine Chance hat, diesen scheiß Titel zu gewinnen. Und das ist auch was du im Hinterkopf hast, so, dann kommst du aus einer Phase, wo du auch gerade 2-mal vom Liga-Primus und seinem Gefolgen so richtig auf die Fratze bekommen hast, dann schaffst du es in einem Spiel gegen Stuttgart, die ich ja in der Konkurrenzsituation schon so als, das ist so unsere direkte Konkurrenz, ne? Das sind so die mit uns auf Augenhöhe sind, wo wir vielleicht gerade eine Nase vorne haben, die aber dafür letztes Jahr eine Nase vorne waren. Aber das ist schon so die, mit denen man sich direkt misst und wo man sagt so, haha, den will ich jetzt noch zeigen. Und dann kommt Bremen, die vielleicht schon gar nicht mehr so der attraktive Gegner mehr sind. Und du weißt aber, da kommen noch Spiele gegen Tottenham.
Das war ja so ein bisschen auch mein Punkt letzte Woche, als ich mit Marvin darüber gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob dieses Bremen-Spiel jetzt gerade so in diesen emotionalen Fluss so richtig reinpasst, weil es ist halt exakt so, wie du es beschrieben hast. Du kommst aus dieser Länderspielpause, du startest gegen Stuttgart, du weißt, das ist jetzt die letzte Phase in der Liga, es geht jetzt irgendwie um viel, das Spiel wird vom eigenen Verein, aber auch vom anderen Verein emotional irgendwie aufgeladen. Du hast diese Heimchoreo, die dir dann nochmal letztendlich irgendwie diesen Kick gibt. Dann hast du auch Spieler auf dem Feld, die dich dann irgendwie antreiben. Mit Theater und Christian sind die da ja auch sehr lautstark immer wieder unterwegs waren. Und dann bringst du dieses Ding dahin und guckst dann auf deinen Arbeitsplan für die nächsten Wochen und dann steht da Bremen und dann steht da Tottenham und dann steht da Heidenheim und dann steht da wieder Tottenham. Und wie du schon sagst, dann hast du diese ganzen Pressedinger, so nach dem Motto Eintracht mit Favorit auf den Titel, die ist das Ananas. Und dann guckst du auf die Tabelle und siehst, Bremen ist irgendwo so Platz 11, 35 Punkte. Du hast 48. Ja, weiß ich nicht. Das war genau mein, also ist ja immer, wenn man sagt, man gewinnt oder man verliert, dann hat man immer so eine 50% Chance, dass es richtig ist. Meine Befürchtung war, dass wir verlieren und dass wir blöd verlieren und leider ist es halt so gekommen, weil wir haben uns halt einfach zwei saublöde Tore einschenken lassen und wir haben auf der anderen Seite, ich weiß nicht, offiziell haben wir irgendwie 5-mal aufs Tor geschossen oder was war es, oder was, 9-mal? Ich glaube 9-mal sogar. Torschüsse also 9, sagt der Kicker. Ich kann mich nicht an 9 Torschüsse erinnern.
Jetzt schon viel. Ja.
Also ich kann mich nicht an 9 Torschüsse erinnern, ich kann mich auch nicht an 5 Torschüsse wirklich erinnern. Genau. Ich kann mich vielleicht mit Mühe und Not an 2 erinnern.
So, aber ne, also das erste Gegentor war eigentlich schon echt ein gutes Zeichen für das, was wir gerade besprochen haben. Das war einfach schläfrig. Da steht jemand, den wir nicht auf dem Schirm haben, Mutterseelen alleine im Rücken all unserer Spieler. Ja. Wenn du hellwach bist und dir gegenseitig auch die Unterstützung zukommen lässt, so wenn du hellwach bist, sagt dein Torwart dir, ey, da ist noch einer, verteilt euch anders, keine Ahnung, hat jeder jeden Mann, bevor das Ding getreten wird.
Ja, aber hat jeder jeden Mann funktioniert ja schon nicht, weil die Eintracht verteidigt ja nicht in der Manndeckung, sondern in der Raumdeckung. So, das heißt, man verteidigt ja den Raum und nicht den Spieler. Aber klar, du hast natürlich dann auch den Punkt mit dem jungen Torhüter, ein Trapette vielleicht gesagt, so nach dem Motto, komm, stell dich mal hier am langen Pfosten auf die Linie. So.
Ah.
Da zählt dann auch wieder Erfahrung. Und Santos hat es nicht schlecht gemacht. Er hat uns auch lange da wieder im Spiel gehalten. Also,
ne? Genau, also da ne, wollte ich, sollte jetzt auch gar kein Santos-Bashing werden. Das habe ich, wobei das eigentlich ganz gut war. Ne? Habe ich vor 3 Wochen, 4 Wochen habe ich das gemacht und seitdem straft er mich Lügen. Das können wir in dieser Vergangenheit des Podcasts sehr häufig. Können wir das zu einer Masche schon machen? Ja. Ja, aber ne, also das ist halt nicht wach gewesen, nicht griffig gewesen, nicht aggressiv gewesen, nicht aufmerksam gewesen. Und das ist nichts, was du, wo du sagst, naja, hätte man besser trainieren müssen, hätte man vorher den Gegner besser studieren müssen, weil das eine ganz ausgefeilte Variante war. Nee, das war halt einfach schläfrig verteidigt und das ist nicht zu 100% mit dem Kopf dabei gewesen. Ja, und ich hätte mir auch sehr, sehr gewünscht, dass das, was Marvin letzte Woche gesagt hat, tatsächlich Realität ist, ne? Nämlich, dass jetzt jeder einfach Dauer unter Strom steht. Aber ich glaube, dass tatsächlich dann so ein leichter Effekt einzieht, dass das gar nicht bewusst, ne? Ich will gar niemandem Vorwurf machen. Ich glaube, dass das einfach ein natürlicher Prozess ist, dass du dann vielleicht so ein bisschen Spannung verlierst. Und da ist dann aber auch umso stärker ein Trainer gefragt, ne, der sich, oder das ganze Trainerteam drumherum, ne, die sich was einfallen lassen, wie ich auch gegen Heidenheim eine Spannung aufbaue. Ne, ja. Weil Tottenham, das regelt sich von selbst.
Ja, ja.
Da muss ich mir vorher keine Ansprache überlegen, da muss ich nicht Video bla 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 schneiden, da muss ich nicht erzählen, wie geil das in Frankfurt ist, diese scheiß Euroleague zu gewinnen.
Nee.
So, das ist eine Story, das ist ein Selbstläufer.
Das kommt
Bremen
jetzt,
und Heidenheim.
Ja, ja. Also gegen Tottenham, sobald du da in London aus dem Flieger steigst, mit dem Bus zum Hotel und so weiter, das erste Mal da irgendwie das Abschlusstraining da und so weiter, das Stadion siehst und so weiter, ich glaube, dann ist da Spannung bis in die Haarspitzen drin. Da kannst du die Rede im Vorfeld wahrscheinlich auch sparen, da rennt sowieso jeder wieder irgendwie 200%. Heidenheim ist das nächste Ding, was mir Sorgen macht, was wir natürlich jetzt auch durch diese Niederlage gegen Bremen auch nochmal unnötig stark mit Druck belasten, weil es halt jetzt einfach auch gerade in dieser sehr doch engen Tabellensituation jetzt da auf jedes Ding ankommt. Also noch mehr als
vielleicht,
vorher.
Ne, nochmal meine Theorie von eben, vielleicht ist es der Druck, den wir brauchen. So, wir haben es jetzt hier gegen Bremen auf ganzer Linie verkackt, auch übers ganze Feld hinweg, Torhüter mal ein bisschen ausgeklammert, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, damit sowas gegen Heidenheim nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, ne, Tottenham sind, was Motivation pipapo angeht, Selbstläufer. Aber vielleicht ist das jetzt auch nochmal ein guter Schlag gewesen zu einer Zeit, wo man es noch verkraften kann, um vielleicht zu realisieren, geht so nicht.
Mhm. Ja.
Oder um es nochmal gezeigt zu bekommen. Ne? Weil wenn du vorher gefragt hättest, hätte dir das auch jeder gesagt. Ne? Ich glaube, da ist auch jeder selbstkritisch genug, dass er sagt, nee, da darf ich nicht nachlassen.
Ja, ist halt immer noch ein Unterschied, was du sagst und wie es dann nachher tatsächlich ist, wenn du auf dem Feld stehst. Und da kann man auch da keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Das ist dann halt auch einfach in der Situation, in der du dich dann befindest, lässt du dich dann da halt auch beeinflussen. Und man muss schon auch dazu sagen, Bremen hat sich gut vorbereitet und die haben halt einfach auch gemerkt, dass das, was sie getan haben und was wir in der Vergangenheit, wo wir in der Vergangenheit gezeigt haben, dass wir anfällig sind, dass das funktioniert hat. Nämlich, wenn sie uns dann früh unter Druck setzen, wenn sie ein hohes Pressing laufen und wir uns irgendwie nicht entlasten können. Das haben wir jetzt diese Saison auch schon ein paar Mal gesehen, dass wir es dann irgendwie nicht schaffen, Entlastung zu generieren und dann setzen wir uns selbst unter, oder dann werden wir unter Druck gesetzt, wir setzen uns selbst auch unter Druck und dann kommen diese Fehler da rein. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen und da hat Bremen halt einfach die Hausaufgaben gemacht.
Ja, beziehungsweise wir haben es ihnen halt auch nicht schwer gemacht, ne? Also,
nee, wir haben uns
wenn,
den
dir, wenn
halt
du
auch
dir Bremen-Spiele ergeben. Mal aus dieser Saison angeguckt hast, so, also das ist schon teilweise, ne, Respekt an alle Bremen-Fans, die haben auch schwere Kost zu verdauen.
Ja, natürlich. Also das ist die Mannschaft mit der drittschlechtesten Abwehr, wenn du Gegentore anguckst. Und wir haben, kein Tor geschossen. Die spielen gegen uns zu null. Wir haben nach Marmoush den nächsten Topscorer mit Ekitike da vorne drin. Und wir haben es nicht wirklich nennenswert geschafft, da mal den Torhüter von Bremen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Es ist ein Witz. Du hast 6 Ecken gehabt und du hast nicht wirklich daraus irgendwie auch nur eine nennenswert gefährliche Situation kreiert.
Ja, da hat es an allen Ecken und Enden gefehlt an dem Tag.
Ja. Ja,
und die neuen Torschüsse, die sind, also ich habe es ja auch nicht mehr präsent.
Ja gut, du hast ja auch vorhin gesagt im Vorgespräch, du bist zwischendrin mal für eine halbe Stunde eingeschlafen, so spannend war das Spiel.
Das war auch sehr gut.
Also vielleicht waren die 9 Torschüsse alle in der halben Stunde, die du verpennt hast.
Ja.
Ich kann es verstehen, es war schon harte Kost.
Aber kennst du das, wenn du so wegnickerst und gar nicht richtig gecheckt hast, dass du eingeschlafen bist und ich gucke auf einmal auf den Bildschirm so und denk mir so, hä? Wo kommt denn der Batschuai her? Ja.
Ja, kenn ich. Das passiert mir allerdings, glaube ich, dann, also die Gefahr ist bei mir größer bei tatsächlich irgendwie hier Euroleague-Spielen, wenn die irgendwie abends sind und es dann in Verlängerung oder irgendwas geht. Da ist das Risiko bei mir groß, aber das liegt dann einfach daran, dass ich der Tag morgens um 5.30 Uhr beginnt, da ist dann einfach irgendwann, wirkt der Kaffee dann auch nicht mehr.
Ich könnte zu meiner Entschuldigung anbringen, dass ich am Samstag tatsächlich körperlich arbeiten musste, was mir Bürotier alles abverlangt hat.
Okay, ja. Und wir sind ja auch alle nicht mehr die Jüngsten, ne?
Ist ja so, ne? Das waren wir mal, als hier der Bums anfing mit dieser Podcast-Nummer.
Ja. Ja. Also jünger als heute, definitiv. Ja. Ja.
Ja, aber dann, ne? Haken an Bremen und toi, toi, toi. Dass das tatsächlich ein Weckruf war, dass man in der Bundesliga kein Spiel gewinnt.
Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal, bevor wir Bremen komplett verlassen, nur nochmal anmerken, dieser Torsound, der da in Bremen gespielt wird, gehört für mich zu den absolut nervigsten. Ich will dieses scheiß Nebelhorn nie wieder hören. Das geht mir so auf den Keks.
Ah, krass. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Echt? Wenn ich dieses Jabba-Dabba-Du höre.
Von den Bayern?
Ja.
Ja.
Und dann hinten dran dieser Concorde, das passt ja vorne und hinten nicht so. Also, ja.
Nee, ich finde das Nebelhorn noch ein bisschen nerviger, aber vielleicht, weiß ich nicht. Ich musste auch automatisch wieder an die Corona-Spielzeiten denken, wo der Bremen-Staff dann da auf der Tribüne saß und auf diese scheiß Metallkoffer geprügelt hat, ey. Boah, unnötiger geht's auch nicht. Lecko, funny. Naja, gut. Lass uns Bremen abhaken. Es steht jetzt ein absolutes Highlight-Spiel an. Wir spielen gegen Tottenham Hotspur am Donnerstagabend in London. Aktuell ist Tottenham 14. in der Premier League. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem 14. in der Bundesliga. Da ist immer noch irgendwie, ich weiß nicht, da kommen noch irgendwie 45 Welten und ein paar hundert Millionen Euro dazwischen, bevor wir da irgendwie ankommen. Wie gefährlich wird denn Tottenham für die Eintracht am Donnerstag, Alex?
Boah, ist für mich super schwer einzuschätzen, ne? Also die performen in der Premier League halt auch einfach gar nicht. Aber ich glaube, auch für die ist es ein absolutes Spiel mit Druck und ja unbedingtem Siegeswillen, weil das vielleicht der einzige Weg Richtung internationales Geschäft für die nächste Saison ist. Also ich glaube,
ich würde behaupten, nicht nur vielleicht. Also wenn ich das richtig sehe, ist aktuell der Tabellenfünfte Newcastle wäre Euroleague. Und die sind bei 53 Punkten und Tottenham ist bei 37. Also du musst 16 Punkte aufholen und Newcastle hat sogar noch irgendwie ein Spiel weniger.
Ja.
Also, und du hast vor dir noch so Mannschaften wie Man City und Fulham und Man United und so weiter. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist so nicht nur sehr wahrscheinlich, das ist die einzige Chance, die Tottenham haben wird, im nächsten Jahr international zu spielen, indem die in diesem Pokal am Ende die Trophäe hochhalten.
Ja.
So. Die haben auch einen hohen Kader, also was Geld angeht. Ich glaube, der steht auch irgendwie bei 900 Millionen oder irgendwas, habe ich letztens gelesen. Also die haben auch einen gewissen...
Ja gut, ist halt auch Premier League, ne?
Ja, ja, also, aber die haben natürlich auch einen gewissen Bedarf, auch international irgendwie da zu spielen. Und in der Liga läuft da halt gerade irgendwie überhaupt nichts. Und ich glaube, sie sind auch so ziemlich, was das angeht, mit dem Euroleague-Sieg, sind die schon einer der Favoriten von denen, die jetzt da gerade noch unterwegs sind.
Ja, richtig.
Also.
Genau, also von daher wird aber tatsächlich auch ordentlich Pfeffer drin sein, was das angeht. Das heißt, die werden Motivation geimpft kriegen bis in die Haarspitzen. Aber wenn man sich halt mal anguckt, wo sie gerade stehen, was gerade ihre Phase ist, dann war es, glaube ich, nie so leicht wie jetzt.
Ja. Gegenpunkt Tottenham ist, wenn ich das heute im Podcast bei der Eintracht richtig gehört habe, einer der Premier League-Vereine, der normalerweise auch da oben unter den Top-Vereinen irgendwie unterwegs ist, die am längsten jetzt schon keinen Titel mehr geholt haben. Alle anderen, inklusive Manchester United, auch wenn man das irgendwie fast nicht glaubt, haben ja zumindest mal zwischendrin irgendwie einen nationalen Pokal oder irgendwas gewonnen. Tottenham ist so der Verein, der am längsten irgendwie auf den nächsten Titel wartet. Also auch das gibt denen nochmal zusätzliche Motivation.
Ja.
Und sie haben natürlich auch, ne, wenn wir jetzt hier, wir sprechen hier vom 14. der Premier League, da sind halt trotzdem immer noch so Spieler auch unterwegs wie in Son und sowas. Also die haben halt auch durchaus noch Talent im Kader.
Ja, das ist krass, ne?
Talent.
Vor allen Dingen
Timo
haben die Mathis Tell. So.
Ja. Der ja jetzt auch schon ein paar Spielminuten hatte. Ich glaube, der hat im letzten Spiel auch ein Tor geschossen. Es war zwar irgendwie in der Nachspielzeit, aber der hat jetzt da auch mal wieder tatsächlich getroffen.
Ja, hat er.
Ja, also die haben schon definitiv einen ganz anderen Kader, als wir ihn da haben. Das macht mir so ein bisschen ja, Sorge jetzt vielleicht nicht, aber die können natürlich ganz anders reagieren. Und die werden halt definitiv die Eintracht nicht unterschätzen. Also die werden sich jetzt nicht irgendwie drauf einlassen zu sagen, naja, da kommt halt irgendwie hier ein Verein aus der Bundesliga und haben wir noch nicht, kennen wir nicht, weil ist nicht Bayern, Dortmund, vielleicht Leverkusen. Also die werden
naja,
uns da
gut,
definitiv
ne,
auf
also
Schirm haben.
So unbekannt ist die Eintracht jetzt auch nicht mehr.
Ja, das meine ich ja. Die haben durchaus auch im Blick, das war halt damals mit Barcelona was anderes. Ja, das wird uns jetzt halt nicht mehr passieren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Na ja, gut, ne, aber egal wie viel PS sie haben, ne, sie müssen es halt auch auf die Straße bringen und das ist momentan auch einfach nicht so gegeben, ne? Also die Chance ist auf jeden Fall da, aber das ist halt auch kein Spaziergang, da müssen wir schon unsere Hausaufgaben auch machen und ne. Ja.
Mit welcher Aufstellung machen wir denn unsere Hausaufgaben da am Donnerstag?
This is a good question.
Yes, yes. Also Knauf ist ja die Frage, ist er wieder da? Der war ja jetzt
gegen
Bremen
davon ausgehen,
nicht mit dabei, weil man gesagt hat, es kommt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh.
Ich würde mal davon ausgehen, dass er nicht von Anfang an spielt. Einfach mal, ne, Safety first und versuchen, dass wir ohne ihn klarkommen.
Ja, aber dann bin ich jetzt ernsthaft gespannt, wie du da dann aufstellen wollen würdest, weil ich glaube, wenn wir eins aus dem Bremen-Spiel gelernt haben, oder zwei Sachen eigentlich, die jetzt auch nicht neu waren, aber die uns jetzt wieder vor Augen geführt wurden, Mario Götze muss in dieser zentralen Zehnerposition spielen.
Ja.
Und Bahoya kann zwar theoretisch auf der rechten Außenbahn spielen, sollte es aber vielleicht auch nicht mehr allzu oft tun.
Ja, muss es aber ja auch nicht. Also meine Alternative wäre tatsächlich zurück zu dem, wie alles anfing. Wir spielen hinten mit
Chandler.
Oh nee, so weit wollte ich nicht zurückgehen.
Du hast gesagt, zurück zu dem, wie alles anfing. Timmy Chandler auf der Rechtsverteidigerposition.
Ja, vielleicht hat auch Sebastian Jung Zeit, ne? Der hat ja unter der Woche auch nichts zu tun. Der KSC hat ja laue Nummer.
Laue Sommer, nicht? Ja. Nee, so weit sind wir nicht.
Nee, also okay. So wie es bei uns damals angefangen hat, ne? Mit Theat Koch und Tuta in der Innenverteidigung. Und dann
das heißt, du gehst auf Dreierkette.
Ja, Nerven, Dreier verkappte, Fünfer verkappte, Viererkette. Und du hast dann, wenn du die Aufstellung einfach mal so nimmst du Christensen auf ganz rechts, Brown auf links, vorne dann im Prinzip ein bisschen weiter vorne, Collins und Bahoya. Und dann kannst du in der Mitte wieder so agieren, wie du es gewohnt warst. Bist du mit Larsson und Skiri. Und dann hast du Götze auf seiner angestammten Position. Oh ja, dann bist du dabei.
Das male ich mir jetzt hier mal hin. Also du sagst, Tuta, Koch, Theat ist Innenverteidigung. Ernsthaft Dreier- oder Fünferkette? I don't know. Ich male
die spielen es ja auch sehr variabel, ne? Also jo, du hast ja mit Theat jemanden, der sich dann eher als linken, also der wird ja links auch sehr, sehr hoch spielen, um einfach auch Brown und Bahoya mehr Raum nach vorne mitzugeben. Das macht Tuta auf der rechten Seite nicht so. Dafür wird dann ein Christensen weiter mit hinten sein, dass sich das halt auch so immer wieder ein bisschen verschiebt. Aber
so in der Mitte hattest du Larsson und Skiri.
Naja.
So, Ekitike ist da vorne.
Gesetzt, ja.
Dann hast du Götze dahinter.
Jawohl.
Und dann hast du jetzt noch einen übrig.
Wieso habe ich denn noch einen übrig?
Nee, du hast drei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, bist schon mal bei fünf.
Ja.
Dann hast du zwei im zentralen Mittelfeld, dann bist du schon mal bei sieben. Und dann hast du Götze und Ekitike, dann bist du bei neun, dann hast du noch einen Torwart, weil der spielt auch noch mit, dann bist du bei zehn, dann hast du noch einen übrig.
Da hast du recht. Wie füllen wir die Position?
Also das wäre ja dann maybe Bahoya, der ist dann aber ja unsere einzige Außenspieler, oder du musst ihn irgendwie auf der zehn spielen lassen. Jetzt packt er einen Stift und einen Zettel aus und malt sich das auf.
Ja, es kann ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Spieler dazu tut und auf einmal einer zu wenig da ist.
Ja, du hast, glaube ich, eher in deinem Gedankending irgendwie einen zu viel.
Ja, genau. Das und deswegen weiß ich nicht, warum du jetzt glaubst, dass ich einen zu wenig habe.
Naja, wen würdest du denn da jetzt dann noch hinsetzen wollen? Bahoya und?
Ja, Collins.
Ja, aber dann hast du 12 Spieler. That doesn't fit. Also, das letzte Mal, als ich in die Europa League-Regeln geguckt habe, stand da auch 10 Feldspieler und ein Torhüter.
Aber wie kommst du denn, dass ich einen zu wenig habe?
Das
passt ja.
Weil ich Bahoya und Collins noch nicht hingesetzt habe und deswegen wissen wollte, wen du da noch hinsetzen willst.
Ja. Wahrscheinlich würde ich Bahoya opfern.
Ernsthaft?
Ja.
Nee. Würde ich nicht. Ich finde, du kannst Bahuya jetzt nicht rauslassen. Also du musst ja gegen Tottenham auch gucken, dass du irgendwie ins Umschaltspiel kommst. Also ich würde jetzt nicht anfangen aus dem Ballbesitz und irgendwie schön rausgespielt, sondern du musst da schon auch deine Konterchancen so ein bisschen nutzen. Die haben halt auch schnelle Spieler, ne? Also ein Son ist nicht langsam, ein Tell ist nicht langsam, sollte Timo Werner spielen, der ist auch nicht gerade langsam. Also die haben auch gerade in der Offensive ein paar schnelle Spieler. Klar, die haben dann auch so Spieler wie jetzt irgendwie Madison, der ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so top-notch, was jetzt irgendwie Geschwindigkeit angeht. Die haben aber auch in der Verteidigung hier der Van de Feen, der ist jetzt auch nicht gerade langsam. Und mit der Udoji, der Außenverteidiger, ich glaube, der ist Linksverteidiger, wenn ich das richtig im Kopf habe, der ist halt auch sauschnell. Also du brauchst da halt auch ein bisschen Speed, wenn du in diese Räume da reinkommen willst. Und dann kannst du einen Bahuya nicht draußen lassen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es uns da an Speed mangelt, ne? Also du hast halt mit Brown, Collins auch pfeilschnelle Spieler.
Ja. Bahuya wäre für mich dann aber zusätzlich auch noch ein bisschen abschlussstärker als Collins.
Wen opferst du dafür?
Nochmal überlegen. Also, Koch muss auf jeden Fall. Christensen muss für mich auf jeden Fall. Und Theat brauchst du auf jeden Fall auch. Larsson. Wo ist der Hezkiri? Wo ist denn mein Freund Skiri? Hallo?
Der kann eigentlich auch auf der Bank bleiben, ne?
Ja, aber wen willst du denn da ansonsten auf die Doppel-Sechs stellen? Also, ja, du könntest natürlich auch Tuta da halt wieder hin. Ich fand, der hat den Job da durchaus auch okay gemacht.
Du kannst auch Brown draußen lassen und dann bringst du Bahuya rein. So, dann hast du im Prinzip deine Pseudo-Viererkette mit Theat, Koch, Tuta, Christensen. Du hast vorne Bahuya und Collins. Du hast in der Mitte Skiri und Larsson. Und dann hast du Götze und Ekitike. Ist halt nur die Frage, ne? Also, wie offensiv du's stellst. Weil auf der rechten Seite, also im Prinzip drücken wir uns ja um die Ersatzposition von Knauf.
Ja.
So. Ich bin kein Fan von Chaibi. Das.
Nein. Das tut nicht.
Das taugt nicht. Götze auf rechts spielen lassen.
Nein, der muss.
Hat er schon gute Spiele gemacht?
Ja,
hat er letzte Woche kein gutes Spiel gemacht? Der ist aber viel zu wichtig, um im Mittelfeld auch einfach die Fäden in der Hand zu halten. Und dann ist halt eng, ne? Das ist eine Position, die könnte Dina Ibn bespielen. Der geht aber leider nicht.
Ja.
Aus Gründen.
Ja.
Und dann wird's halt leider eng an der Sache. Was du noch probieren könntest, ist, dass du statt Collins an der Stelle Etikette stellst und zusätzlich einen Batshuayi bringst. Ja, der halt eher so der klassische Mittelstürmer ist. Etikette ist jemand, der auch viel laufen kann, der auch viel mitarbeitet. Wäre eine Position, könnte man ihm zutrauen. Weiß ich aber nicht, ob wir an der Stelle gegen Tottenham auf so Experimente gehen sollen.
Nee. Also, wenn ich mein Idealwunsch wäre, dass Knauf fit ist und wir wieder ganz normal in so einem 4-2-3-1 spielen.
Ich will aber, dass Knauf fit ist.
Ja,
ja, aber bringt ja auch nichts, ne, wenn er noch Beschwerden hat, ihn auf Teufel komm raus aufzustellen und ihn dann zu verlieren.
Ja, das Risiko ist zu groß.
so verschleppte, dafür ist die Saison noch zu lang und ja, dafür geht's um jetzt zu viel.
Boah, von der Geschwindigkeit her hätte ich gesagt Collins, aber dann fehlt uns halt wirklich so ein bisschen das Abschlussthema.
Wobei der auch schon gute Sachen hatte, ne? Also gerade auch offensiv, ich finde, der ist letzte Woche auch bei euch sehr schlecht weggekommen, was die Offensive.
Der macht viel und der arbeitet und der ist schnell und der gibt nicht auf, alles fair enough. Aber der ist halt kein Offensivspieler. Also er versucht's, aber da ist, glaube ich, auch die Streuung der Schüsse groß. Aber ja, wahrscheinlich wird es wenig Alternativen geben.
Ja.
Dann wäre ich, glaube ich, gedanklich wirklich bei einer richtigen Viererkette wieder in einem 4-2-3-1 und dann halt einfach Collins anstatt Knauf.
Genau, und du würdest aber auf links, warte, wer ist deine Viererkette?
Brown, Theat, Koch, Christensen. Also Theat.
Tuta ist ganz raus.
Ja, das ist der zweite Punkt, an dem ich noch hadere. Ich habe jetzt eine Doppel-Sechs aufgemalt, Larsson, Skiri. Ich habe aber
guck mal, deine Viererkette kann ja auch bestehen aus Theat, Koch, Tuta, Christensen.
Ja, dann ist Brown draußen und dann hast du Theat als Linksverteidiger.
Genau. So, dann hast du aber auf jeden Fall dein Bahoya-Thema abgedeckt. Die Diskussion habe ich gegen dich vor 4 Wochen schon mal verloren, als ich gesagt habe, nee, lieber Brown, du lieber Bahoya.
Ja.
Auch da muss ich einfach manchmal anerkennen, dass andere Leute recht haben. Ja, deswegen auf die Diskussion lasse ich mich mit dir nicht mehr ein. Und dann hast du im Prinzip auf den Außen, auf der rechten Seite Collins, was die bisschen defensivere Variante wird. Auf der linken Seite hast du Bahoya, was die offensivere Variante ist. Und dann hast du in der Mitte Götze und ganz vorne Ekitike.
Ja.
Aber so tut er ganz raus.
Ich weiß halt.
Freunde ich mich nicht mit an.
Ja, ich war halt so ein bisschen am Überlegen, ob ich Tuta dann anstatt von Skiri wieder auf diese Sechserposition bringe.
Ich bin ja eigentlich Tuta auf der Sechs-Fan, ne? Weiß
ja,
nicht, ob ich
das
schon mal gesagt habe.
Hast du.
Ja, das gefällt mir schon gut.
Ja, also er hat es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich hatte es, ich glaube, letzte Woche gesagt, Tuta macht halt zwischendrin so Tuta-Sachen, aber die macht er, egal ob Innenverteidigung oder defensives Mittelfeld.
Genau, und auf der 6 tun sie halt weniger weh wie in der Innenverteidigung,
korrekt.
Weil dann kommt noch eine Kette.
Ja, korrekt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Tuta da noch so eine kleine Rechnung offen hat. Er ist ja im letzten Aufeinandertreffen, was wir gegen Tottenham hatten in der Champions League Gruppenphase, Sie erinnern sich maybe, ist er, wenn ich mich richtig erinnere, im Rückspiel doch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.
Ja.
Vielleicht hat er mal...
Du meinst, deswegen lassen wir ihn besser direkt draußen?
Ja, oder vielleicht hat er deswegen großen Bock, halt einfach auch mal 90 Minuten durchzuspielen.
Ja, also ich wäre tatsächlich so unterwegs, wie wir es jetzt zum Schluss gesagt haben.
Also du würdest Theat auf links... Brown raus und Koch, Tuta in der Mitte und Christensen rechts.
Jawohl.
Theat kann Linksverteidiger spielen, das hat er schon ein paar Mal gemacht, gerade auch am Anfang der Saison, das hat eigentlich auch immer gut funktioniert und er hat auch die nötigen Mittel, da mal so einen eröffnenden Ball hinzuzimmern.
Ja. Ja, also das war ja einleitend das, ne, wo ich gesagt habe, lass wieder dahin zurückgehen, wo wir angefangen haben.
Ja.
Und da haben wir halt genau das auch gespielt. Da haben wir halt auch oft mit Brown noch gespielt, der dann teilweise mehr mit zurückgekommen ist. Knauf hat das auch gemacht, mal ist Theat mehr weiter nach vorne gegangen. Mal hat er quasi hinten mehr mit einer Dreierkette gespielt. Götze ist dann in die Mitte, weil er rechts gespielt hat und Christensen dann auf die rechte Außenbahn. Also es ist ja schon sehr variabel, wie die Jungs das da hinten spielen können. Aber auf dem Papier wäre es dann hinten die Viererkette. Ja.
Ja, dann machen wir das mal so. Und dann haben wir ja immer noch ein bisschen die Möglichkeit zu wechseln, um dann vielleicht ein bisschen anzupassen. Es wird auf jeden Fall ein anstrengendes und hoffentlich aber trotzdem auch, da kommt die Müdigkeit durch.
Ich dachte gerade, warum sagt er nichts?
Weil ich versucht habe, das Gähnen zu unterdrücken. Es hat nicht funktioniert. Es liegt nicht an der langweiligen Eintracht, es liegt am Kaffeemangel heute. Ich glaube, es wird auf jeden Fall aber auch ein für alle Seiten spannendes Spiel und es wird auch emotional vor Ort sehr, sehr aufgeladen werden.
Ah, das wird mega. Ja. Also Spiele in England sind halt auch einfach nochmal was Besonderes. So ja. Das, ja.
Ja, da bekommt der Begriff englische Woche eine ganz neue Bedeutung.
Wortwitz.
Was ist denn dein Tipp für den Donnerstagabend? Also Hinspiel, wie geht das aus?
Ich verkneife mir mal jegliche Euphorie, die ich eigentlich habe, und lass mich mal noch ein bisschen vom Bremen-Spiel beeinflussen.
Ja.
Und tippe mal ganz defensiv auf ein 1-1.
Ja. Ich war ähnlich unterwegs, aber weniger defensiv und habe aufgeschrieben 2-2.
Ja, wir starten mal mit einem entspannten Unentschieden im Hinspiel. Ja. Und dann
hatten wir in der Champions League in der Gruppenphase auch, das Hinspiel war auch ein Unentschieden, allerdings zu Hause. Dann schauen wir mal, ob wir es dann im Rückspiel besser machen diesmal.
Ich wollte gerade sagen, und dann sind wir durchgestartet, ne?
Ja, maybe. Also ich könnte damit leben, wenn das einfach ein Unentschieden ist und wir es dann diesmal im Rückspiel zu Hause in der Woche später am Donnerstag vor Ostern klar machen, das wäre halt einfach schon eine geile Nummer.
Ja.
Und ich setze da ein bisschen mehr auf das Heimspiel als auf das Auswärtsspiel.
Ja, ist bei mir auch so. Aber das ist auch schon so ein bisschen, ne, das hat so ein bisschen die Vibes, die ich eben hatte. Das ist halt der Donnerstag vor Ostern. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, oh, ist geil, am nächsten Tag, Karfreitag ist frei, können wir davor, danach in die Stadt. Das wird mega, Abendspiel, Wetter ist geil, vielleicht eine Choreo dazu. Da ist alles angerichtet,
ja,
um es zu verkacken.
Ja, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir es verkacken. Also, ich sag ja, ich mache mir so ein bisschen mehr Gedanken um dieses Heidenheim-Spiel dazwischen. Und danach wird es ja dann auch nicht leichter. Aber nun gut.
Wobei, ne, unser Restprogramm ist nicht so krass. Wir spielen einfach gegen alle, die unten drin stehen, nochmal.
Du spielst auswärts noch gegen Augsburg und Freiburg.
Sag ich doch, alle, die unten drin stehen.
Ja, genau. Dann an einem Sonntag in Augsburg. Dann spielst du nochmal an einem Sonntag auswärts in Mainz. Und am letzten Spieltag auswärts, gut ist dann Samstag, in Freiburg. Also diese Auswärtsspiele sind halt einfach das, was dann irgendwie eine geile Saison von einer okayen Saison am Ende des Tages unterscheidet.
Ja, aber das, ne, also.
Das musst du mitnehmen. Und ja. Freiburg ist nicht so weit unten drin. Und Augsburg ist halt einfach Augsburg. Und Mainz
auswärts ist halt auch Mainz auswärts. Oh, das,
ja, war schon immer scheiße.
Ja. Aber das muss halt einfach nicht sein. So, wenn du Tabellenplatz 3 hast, ist da kein Gegner mehr, der für uns nicht machbar ist.
So wie
und da sehe ich Freiburg tatsächlich noch als einer der schwereren Gegner. Das muss einfach der Anspruch sein.
Ja, mir geht's auch nicht um die Gegner, sondern mir geht's um uns, weil am Ende des Tages glaube ich nicht, dass wir dann einem Gegner scheitern, wie wir auch gegen Bremen am vergangenen Wochenende die Möglichkeit gehabt hätten, uns zu schütteln und das halt zu machen. Wir sind am Ende des Tages nicht an Bremen gescheitert, sondern wir sind am Ende des Tages an uns gescheitert. Und die gleiche Befürchtung habe ich bei Augsburg, Mainz, Freiburg, ja, Freiburg an tatsächlich nochmal andere Kategorie, aber Augsburg, Mainz habe ich so die Befürchtung, dass wir da dann wieder an uns scheitern und nicht am Gegner.
Also Augsburg musste mitnehmen, St. Pauli musste mitnehmen, Heidenheim musste mitnehmen. Und dann ist der Drops auch eigentlich schon nahezu gelutscht.
Ich sag, das
ist ja nicht so, dass die anderen um uns rum jedes Spiel gewinnen.
Ich sag, das bleibt bis zum letzten Spieltag auf Messerschneide.
Ja, also will ich dir gar nicht absprechen. Das ist das Wahrscheinlichste, was passiert, aber das muss eigentlich nicht passieren.
Nee, wird aber wahrscheinlich.
Naja, mal sehen, ne? Kröscher hat ja jetzt im Interview auch gesagt, das ist einfach eine Lernkurve, die man machen muss.
Ja, das
ist. Diese Lernkurve haben wir diese Saison schon mehrfach angesprochen.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem.
Vielleicht kommt die ja irgendwann auch wirklich mal.
Ja, aber da sind wir bei dem Punkt, junger Kader, da brauchst du so eine Lernkurve vielleicht halt auch mehrfach, ne?
Ja.
Du musstest früher mit Sicherheit auch öfters für die Mathearbeiten üben und nicht nur einmal.
Ich hätte das müssen sollen.
Ja, okay. Ja. Nun gut. Ich glaube, dann haben wir es für die Woche so gut es ging behandelt.
Ja.
Wir wünschen
und in der nächsten Woche brauchen wir wieder Euphorie.
Ja, da werden wir
also
dann.
Also Eintracht, mach was.
Da werden wir dann drüber sprechen in der nächsten Woche und dann mal gucken, wie viel Euphorie dann nach dem Tottenham-Hinspiel und nach dem Bundesligaspiel gegen Heidenheim dann da ist. Wir wünschen auf jeden Fall all denen, die jetzt diese Woche nach London unterwegs sind oder vielleicht sogar schon da sind, ein schönes Fußballfest. Supportet die Eintracht. Für die, die nicht vor Ort sein können, wenn ich es richtig verstanden habe, machen die Kollegen von Fußball 2000 auch nochmal einen Live-Vorbericht. Also schaut vielleicht bei denen auf dem YouTube-Kanal nochmal vorbei. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den Schwerpunkt beim Rasenfunk empfehlen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir für die Woche den Deckel drauf und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.